Deutschlandfunk, Campus und Karriere Spezial.
Heute, am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, geht es natürlich um die Arbeit und die sogenannten Transformationen, also die Veränderungen in der Arbeitswelt. Mit rasantem Tempo krempeln digitale Technologien fast jeden Beruf um, entwickeln sich ständig weiter und das müssen wir auch.
Globale Innovationsrallye.
Large Language Models.
Digitale Transformation.
New Work. Agilität.
Future Skills.
Automatisierungstechnologie.
Künstliche Intelligenz.
Megatrends.
Explorer Networks.
Jobcrafting.
Human Sustainability.
Cross-Skilling.
Upskilling.
New Leadership.
Empowerment.
Human Capital.
Crowdworking.
Design Thinking.
Selbstorganisation.
Holokratie.
Das ist New Work Sprech aus dem globalen Werkzeugkasten der neuen Arbeitswelt. Wir schauen uns heute näher an, welche Veränderungen uns erwarten, wie wir uns wappnen können, mit welchen Kompetenzen wir auch in Zukunft im Arbeitsmarkt gefragt sind, welche Rechte wir haben, aber auch welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn wir uns den Veränderungen nicht verweigern, sondern sie aktiv mitgestalten. Ich bin Thekla Jahn und freue mich über Ihr Interesse. Veränderungen machen immer auch ein bisschen Angst, weil sie Unsicherheit mit sich bringen. Was kommt da in Zukunft auf mich zu? Was bedeuten die digitalen Technologien für meinen Beruf? Dass sich die Arbeitswelt wandelt, war immer schon so, auch zu Zeiten von Johann Wolfgang von Goethe, der 1808 in den Wahlverwandtschaften schrieb:
Wir aber müssen jetzt alle 5 Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.
Aber heute? Vielleicht müssen wir viel schneller umlernen, weil bestimmte Fähigkeiten gar nicht mehr gebraucht werden. Mein Kollege Leonard Römer hat sich in Leipzig umgehört und Menschen aus ganz verschiedenen Alters- und Berufsgruppen gefragt, ob sie Bedenken haben, dass KI und neue generative Sprachmodelle demnächst ihren Job ersetzen.
Ich möchte gerne Lehrer werden. Ich glaube, dass so Regelaufgaben und sei das Korrekturen oder Aufsetzen von Unterrichtsstunden, nicht unbedingt das Durchführen, aber das ganze Konzept sehr gut übernommen werden kann von KI, vor allem wenn das so wiederkehrende Themen sind.
Also bei meinem Beruf eher weniger, weil schon wichtig ist, dass Ärzte wirklich mit den Patienten kommunizieren, aber ich glaube schon, dass es für andere Berufe relevant ist.
Ich war im Recruiting, also da kann ich mir schon vorstellen, dass die KI das ersetzen kann. Also wir haben mit KI ja schon gearbeitet.
In der Pflege bezweifle ich es, weil der pflegerische Teil, denke ich mal, von Maschinen schlecht übernommen werden kann.
Momentan versuchen sie, die Roboter in der Pflege arbeiten zu können, ja.
Also man hört als Verkäufer viele Geschichten und gerade ältere Menschen erzählen dann auch gerne die ganze Krankheitsgeschichte und so weiter und so fort. Und das könnte künstliche Intelligenz wahrscheinlich auch machen. Aber ich glaube, von Angesicht zu Angesicht ist das dann doch ein bisschen was anderes.
Ich weiß, dass es eine große These ist, gerade bei Anwälten, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es eben gerade emotionale und auch moralische Aspekte in der Rechtswissenschaft gibt, die immer noch Menschen entscheiden sollten. Ich glaube aber, dass KI meinen Job sehr viel einfacher machen wird.
Ganz unterschiedliche Einschätzungen der Zukunft, die möglicherweise gar nicht so weit weg ist. Denn worüber wir reden, vollzieht sich bereits jetzt. KI imitiert menschliche Fähigkeiten und ermöglicht es technischen Systemen, Arbeiten schneller und oft auch sehr viel präziser als Menschen auszuführen. Auf der Hannover Messe vergangene Woche wurden nicht nur humanoide Roboter für die Industrie mit Armen, Beinen, Rumpf und Händen vorgestellt, sondern auch sogenannte Cobots, kleine kollaborative Roboter, die Handwerkern bei der Arbeit helfen. Was heißt das für uns Menschen und unsere Arbeit? Das habe ich Professor Enzo Weber gefragt, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen beim Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung.
Das heißt zunächst mal, wir haben da ganz große Chancen, denn Technologien, die uns Tätigkeiten abnehmen können, die bergen erstmal wirklich die Chance, dass wir uns dann auf andere Tätigkeiten konzentrieren können, die vielleicht für Menschen besser geeignet sind, also dass wir eintönige, belastende Tätigkeiten übernehmen lassen können. Und gerade KI ist ja keine Automatisierung klassischer Prägung, wo man einfach eine neue Technologie einsetzt, zum Beispiel eine Maschinenlinie oder ähnliches. Man muss halt die Regeln erlernen und dann geht es weiter. Sondern KI ermöglicht es einem wirklich, die eigene Tätigkeit auch zu prägen, also selbst zu entscheiden, wie setze ich die Technologie ein, für welche Tätigkeiten, wie arbeite ich auch mit ihr zusammen. Aber es bringt natürlich auch Umbrüche.
Seit anderthalb Jahren forcieren jetzt auch noch sogenannte Large Language Models wie ChatGPT und Co., die in unfassbarer Geschwindigkeit auf bestimmte Fragen hin einfache Texte, aber auch kurze Traktate bis hin zu wissenschaftlichen Arbeiten ausspucken. Unser Arbeitsleben nehmen die nicht irgendwann auch die Arbeit weg, die vernünftig ist, also digitale Tools, die uns überflüssig machen?
Insgesamt kann man schon sehen, KI ist natürlich deutlich intelligenter geworden, als das digitale Anwendungen früher waren. Und dementsprechend geht es auch nicht mehr nur wie in der ersten Welle der Automatisierung, vielleicht nach den Wirtschaftswunderzeiten, um die niedrig qualifizierten Jobs und auch nicht nur wie vor allem in der zweiten Welle 90er, 2000er, um die mittelqualifizierten Jobs, sondern es sind auch die Hochqualifizierten betroffen, Journalisten, Ärzte, Rechtsanwältinnen und so weiter. Das muss aber auch keineswegs schlecht sein, denn wir brauchen ja diese technologischen Potenziale. Irgendwie müssen wir ja auch, wenn wir Wohlstand steigern möchten, das irgendwie erwirtschaften. Und das muss man über technologischen Fortschritt generieren. Das an sich ist auch nichts Neues, wenn wir uns anschauen, was von den Tätigkeiten, die vor 100 Jahren Menschen gemacht haben in der Wirtschaft, heute noch von Menschen gemacht wird, dann ist da nicht besonders viel übrig geblieben. Und trotzdem haben wir heute Rekordbeschäftigung.
Die Rekordbeschäftigung aktuell, weil die Boomer noch im Arbeitsleben sind überwiegend. Wenn die wegfallen, wird es dann ausgeglichen werden können durch die digitale Transformation, durch KI? Braucht man dann also auch deutlich weniger Arbeitskräfte?
Also wir haben ja so ungefähr bis vor Corona noch eine ganz andere Debatte geführt. Damals haben wir diskutiert, oh weh, die Digitalisierung kommt, uns geht die Arbeit aus. Heute diskutieren wir, wir haben keine Arbeitskräfte mehr, wann kommt denn endlich die KI? Also die Debatte hat sich völlig gedreht, aber auch zu den damaligen Zeiten haben wir in vielen Studien schon klar festgestellt, technologischer Wandel senkt unterm Strich nicht den Arbeitskräftebedarf. Und das liegt daran, dass mit technologischem Fortschritt es möglich ist, mit gleichem Arbeitseinsatz mehr zu schaffen. Also die Produktivität steigt. Wir müssen ja in der Lage sein, wenn wir Wohlstand steigern möchten, auch zu Zeiten demografischer Schrumpfung, aus jeder menschlichen Arbeitsstunde dann auch mehr zu machen. Und das werden wir ja nicht ausschließlich dadurch schaffen, dass wir selber uns immer mehr anstrengen, sondern dafür brauchen wir die entsprechenden Hilfsmittel, dafür brauchen wir die Technologien. Und dafür ist KI sehr gut geeignet, denn es ist keine spezifische Technologie, sondern sie kann in vielen Bereichen, vom produzierenden Bereich bis zum Dienstleistungsbereich, eingesetzt werden. Und wenn wir es dann schaffen, aus jeder menschlichen Arbeitsstunde mehr Wertschöpfung zu machen, dann haben wir auch für jede menschliche Arbeitsstunde mehr Einkommen. Und das wird dann wieder ausgegeben, und zwar nicht nur irgendwie für Technologie, sondern das wird dann auch in der Gastronomie ausgegeben, quer durch die Wirtschaft. Und genau da entstehen dann eben auch wieder viele Jobs.
Wie können wir uns auf diesen Umbruch und die Transformation des Arbeitsmarktes und unserer Jobs vorbereiten?
Umbrüche kann man dann meistern, wenn es bei den Kompetenzen stimmt. Also wenn wir die richtigen Kompetenzen vorhalten und entwickeln und da proaktiv vorangehen, dann sage ich, wird der neue Arbeitsmarkt mit KI besser aussehen. Aber auch unsere Bestandsaufnahme zur Digitalisierung in Deutschland zeigt, ja, bei Digitalkompetenzen, da müssen wir noch nachlegen. Also noch nicht mal die Hälfte der Deutschen verfügt über grundlegende digitale Kompetenzen. Die Anteile von Studienabschlüssen, die IT-relevant sind, die steigen nicht, die stagnieren.
Also Digitalkompetenzen steigern. Bis zu welchem Niveau stellen Sie sich das vor?
Also es wird auch in Zukunft nicht so sein, dass wir alle programmieren werden. Also diese wirklich Kern-IT-Fähigkeiten, die sind auch wichtig. Und da soll man auch noch nachlegen in der Wirtschaft und im Bildungssystem. Aber wir sehen in ganz, ganz vielen Studien, dass Anwendung von Digitalisierung von KI auch ganz wesentlich breitere Kompetenzen erfordert. Dazu gehört zum Beispiel Abstraktionsfähigkeit, Dazu gehört Kommunikationsfähigkeit, dazu gehört Lernfähigkeit oder Selbstorganisation. Und das ist eine ganz wichtige Perspektive und auch eine extrem positive Perspektive. Denn Menschen, die über diese Fähigkeiten verfügen und sie im Arbeitsleben einsetzen, die arbeiten doch sehr viel bereichernder, als das in vielen Standardjobs ansonsten vielleicht der Fall wäre.
Sinnstiftender zunächst, aber die Geschwindigkeit, mit der sich digitale Anwendungen und generative künstliche Intelligenz verbessern, ist ja so schnell. Geht uns da nicht doch irgendwann sinnstiftende Arbeit aus, weil wer arbeitet, nur noch das tut, was die Maschine jetzt gerade noch nicht kann? Aber möglicherweise kann sie es im nächsten Jahr.
Das ist genau der Punkt. Wie rum organisiert man das Ganze? Gelingt es einem, menschliche Fähigkeiten und technologische Fähigkeiten sehr gut zusammenzubringen? Oder hat man am Ende nur noch zuarbeitende Jobs? Beide Entwicklungen sind sehr wohl möglich. Und da muss man in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen wirklich auch darauf achten, dass man die menschlichen Fähigkeiten richtig einsetzen kann, sodass sie auch gewinnbringend sind. Und zwar für die Beschäftigten selbst, aber am Ende auch für das Geschäftsmodell. Das ist wirklich Kern der Personalpolitik. Das ist Kern der Geschäftsentwicklung. Und das ist auch Kern der Bildungspolitik. Genau darum geht es, wenn ich sage, wir müssen Umbrüche gut bewältigen.
Human Sustainability ist da ja der sich allmählich etablierende Fachterminus, also Nachhaltigkeit, auch was den Arbeitenden als Mensch, die Ressource Mensch angeht. Wo beginnt dieser Nachhaltigkeitsgedanke?
Wir müssen sicherlich in der Schulbildung anfangen. Im Moment haben wir so rund 30.000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland. Wir bilden pro Jahr ungefähr 300 Informatiklehrer aus. Das heißt, alle 100 Jahre ein neuer Informatiklehrer pro Schule. Das wird natürlich zu dünn sein. Also da müssen wir nachlegen. Und wirklich, das heißt nicht, dass wir die Schulen vollstopfen müssen mit digitaler Technik. Die muss natürlich auch vorhanden sein. Aber die Lehr- und Lernkonzepte für die entsprechenden Kompetenzen, die müssen wirklich breit verankert sein. Und dann müssen wir auch im Arbeitsleben breit in die Qualifizierung gehen und zwar nicht immer nur hinterherrennen. Also in dem Moment, wo Sie sagen, hier, die KI hängt euch ab, ihr müsst schnell noch was lernen, da sind Sie auf verlorenem Posten. Wir brauchen das proaktiv, sodass Menschen Lunte riechen, wo sie eigentlich mit ihren Kompetenzen Anknüpfungspunkte sehen und dann auch ihre eigene Tätigkeit entwickeln können. Wenn uns das gelingt, dann habe ich eigentlich gar keine Sorge. Wir stehen auf Rekordbeschäftigung. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich der Meinung, dass wir bis zum nächsten Jahrzehnt auch Vollbeschäftigung erreichen können.
Der prognostische Blick von Enzo Weber beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, unter anderem zuständig für die digitale Transformation. Sprache, Kommunikation, Literatur, genuin menschliche Ausdrucksmöglichkeiten, dachten wir. Doch sie werden zunehmend von KI übernommen. Chatbots führen Kundengespräche, Übersetzungsalgorithmen sind nicht mehr nur in der Lage, Faktentexte in andere Sprachen zu transferieren, sondern auch Essays und Romane. Macht das den Beruf des Übersetzers, der einfühlsam, wissend und sprachlich wie rhetorisch begabt sein muss, jetzt überflüssig? Benedikt Schäper.
Seit Jahrzehnten übersetzt Michael Kellner Literatur. Er mag es, die passenden deutschen Wörter für englische Poesie zu suchen und zu finden. Doch ob er und seine Kollegen das noch lange machen werden? Künstliche Intelligenz setzt seiner Branche zu. Bei Betriebsanleitungen und Sachbüchern fallen dadurch schon jetzt Aufträge weg,
Ich finde es schon sehr bedauerlich, dass es für junge Kollegen immer schwieriger wird. Es war noch nie einfach, aber die Anzahl der Aufträge nimmt ab. Und natürlich ist es auch für jeden Freund der Literatur, dass da möglicherweise was wegfällt, was man dann gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Finde ich schon sehr bedauerlich.
Der Hamburger hat Meisterwerke der US-amerikanischen Beat Generation übersetzt. Im Schnitt bekommt er dafür 20 Euro pro Manuskriptseite. KI sei zwar günstiger, aber nicht besser, sagt er. Sie übersetze Satz für Satz korrekt, aber es fehle der Sinnzusammenhang. Ebenso der Stil des Schriftstellers. Für Übersetzer literarischer Texte vielleicht eine Jobgarantie. Noch, meint Michael Kellner. Denn
die Rechnung der Verlage ist ja so, wir jagen das einmal durch eine KI und dann haben wir so eine Art Rohübersetzung und dann setzen wir hinterher einen richtigen Übersetzer dran, der das gelernt hat, der das kann und lassen das glätten und in Form bringen und so weiter. Nur, es gibt inzwischen auch Seminare und Untersuchungen darüber, dass Glätten und Überarbeiten dauert meistens länger und wird teurer, als wenn der oder die Kollegin das gleich von Anfang an machen würde.
Fakt ist, auch Verlage müssen sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Nora Stuhn packt als Chefin Bücherbestellungen selbst, denn bereits jetzt sei das Geschäft für kleine Verlage wie ihren Textem-Verlag herausfordernd. KI könnte für Menschen in ihrer Branche ein völlig neues Kapitel aufschlagen.
Dann kann man ja sagen, okay, das Lektorat und das Korrektorat macht auch die KI, kann man sich auch sparen, das sind 60 Cent. Dann die Gestaltung, der Satz kann man demnächst dann auch fallen lassen. Das Buch wird sehr wahrscheinlich weiterhin 24 Euro kosten, aber das Geld wird anders verteilt werden.
Ob zukünftig Algorithmen die Arbeitsschritte von Lektorat bis Layout übernehmen, bezweifelt Nora Stuhn aber. Zu wichtig sei der kreative Austausch zwischen Autoren, Grafikern und Verlegern. Karl-Heinz Delvo von der Interessengemeinschaft Liste unabhängiger Verlage könnte sich vorstellen, KI-basierte Bücher zu kennzeichnen, ähnlich wie genveränderte Lebensmittel.
Ich glaube, dass die KI sehr viele Jobs gefährden wird und vor allen Dingen, sie wird die Jobs entwerten, sie wird sie zweitrangig machen.
Entwertet KI nicht nur automatisierbare, assistierende und administrative Jobs, sondern mehr und mehr auch die kreativen? Werden Mensch und Maschine überall zu Teams oder Menschen zu Gehilfen der Maschinen? Seit Jahren befasst sich Deloitte, eine der größten Strategie- und Managementberatungsgesellschaften, mit den sogenannten Megatrends, den Entwicklungen, die sich global abzeichnen, auch bei der Personalentwicklung. Welche Future Skills, also für die Zukunft relevante Schlüsselkompetenzen, braucht es am heutigen Punkt des digitalen Zeitalters? Darüber habe ich mit Christoph Hieber gesprochen, Direktor Human Capital, zuständig für den Bereich Learning bei Deloitte. Herr Hieber, viele Prognosen lassen sich ja nicht lange halten. Noch 2016 hieß es, technische Skills seien für die Zukunft ganz wichtig. Im vergangenen Jahr schon war diese Kompetenz auf der Bewertungsskala deutlich abgerutscht. Der technologische Fortschritt ist eben enorm, vieles kaum vorhersehbar und volatil. Wie sieht es da mit den Schlüsselkompetenzen aus?
Die Schlüsselkompetenzen, die es heute braucht, haben sich im Wesentlichen auch durch ChatGPT und das digitale Transformationsumfeld nicht wesentlich geändert. Wir glauben, es sind vor allem drei Schlüsselkompetenzen, die für die Zukunft relevant sind und noch mehr Gültigkeit haben werden. Das eine ist das Thema kontinuierliches Lernen und auch Flexibilität im Berufsleben dazulernen zu wollen, zu können, zu dürfen. Wir glauben, dass das ganze Thema Kultivieren von Innovation, innovationsorientiert denken und kreative Lösungen entwickeln zwei weitere wichtige Schlüsselkompetenzen sind. Und was wir hinzufügen, ist das Thema Arbeiten, Kollaborieren in Teams und projektorientiert arbeiten eine weitere strategische Kernkompetenz sein werden, die Mitarbeiter und Führungskräfte in Unternehmen in Zukunft brauchen werden.
Kommen wir mal zu dem, was neben den Schlüsselkompetenzen, die man ja auch eher als Soft Skills bezeichnen könnte, noch wichtig ist. Welchen Stellenwert haben Fachwissen und kognitive Fähigkeiten? Und steigt da das Niveau?
Kognitive Kompetenzen, Fachwissen werden nach wie vor sehr bedeutend sein, sowohl in der schulischen Bildung als quasi in der Ausbildung, in der Berufsausbildung und später in der universitären Bildung. Wir wissen, dass das Thema kognitive Kompetenzen zunehmend ergänzt wird durch, ich sage jetzt mal, digitale Systemlösungen oder intelligente Assistenten.
Wie ChatGPT zum Beispiel.
Oder ChatGPT zum Beispiel. Das heißt, die Anreicherung des eigenen Wissens mit führenden Systemen, die man als Assistenten bedienen kann, wird, glaube ich, genauso wichtig werden. Sie brauchen aber auch natürlich zunehmend das Wissen und die Kompetenz, auch einschätzen zu können, wann benutze ich wie diese Assistenten, wie gehe ich kritisch und letztendlich auch verantwortlich damit um, wo sind die Grenzen, wo sind die Chancen. Und das würde ich heute mindestens genauso wichtig sehen wie den Erwerb von Fachwissen.
Wenn ich mir das so anhöre, dann frage ich mich, sind dann in Zukunft überwiegend High-Performer oder Supra-Performer gefragt, die unheimlich viel Wissen haben?
Ich glaube, wir müssen das Thema High-Performer und Supra-Performer, was immer jetzt auch im Detail damit gemeint ist, ein bisschen neu denken. Ich glaube, dass High-Performer und Supra-Performer natürlich eine gute Ausbildung mitbringen, über Fachwissen verfügen und entsprechende Abschlüsse. Aber dass das Thema High-Performing und Supra-Performing auch eher damit zu tun hat, wie entwickle ich mich kontinuierlich weiter, wie entwickle ich auch quasi Selbstkompetenzen zum Lernen, wie agiere und kollaboriere ich in Teamumgebungen, wie gehe ich mit agilen Strukturen um.
Arbeit muss offenbar neu gedacht werden. Wie werden denn Arbeitsprozesse neu verteilt zwischen Mensch und Maschine? Was prognostizieren Sie da?
Wir werden viele Prozesse der Informationseinholung oder wie wir Einschätzungen treffen über Datenlagen mithilfe von intelligenten Systemen aufbereitet bekommen und Entscheidungen treffen. Was aber ein Stück weit nicht weggehen wird, sind dann in einem Bereich handwerkliche Tätigkeiten, wo es halt tatsächlich auch um die Anwendung von Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. Auf der anderen Seite aber eben auch die genannten Problemlösungsszenarien, das Arbeiten in Teams, sich immer wieder neue Arbeitsumgebungen einstellen, Fehler zu machen, aber aus den Fehlern dann auch lernen. Also diese Themen werden nach wie vor sehr bedeutend sein.
Worauf müssen sich die Menschen selber einstellen? Sie haben es schon erwähnt, innerhalb, außerhalb von Unternehmen sich weiter und fortbilden. Wie könnte das aussehen?
Ich denke, im Unternehmen ist es durchaus möglich, sich mit den Talenten und den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man für sich entwickelt hat, sich kontinuierlich auch auf neue Positionen stellen zu bewerben, neue Verantwortungen zu übernehmen. Außerhalb, glaube ich, sehen wir auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich in verschiedenen Bildungsangeboten zusätzlich Zertifikate zu verschaffen, neue Qualifikationen zu erwerben. An sich ist der Bildungsmarkt so breit gefächert und bietet Möglichkeiten wie nie zuvor, sei es, wenn Sie sich online weiterbilden oder wenn Sie sich in der Präsenz weiterbilden. Aber ich glaube, man muss schon neben dem Angebot auch ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln für das eigene Weiterkommen und Weiterlernen und die persönliche Weiterentwicklung. Wir nennen das Self-Leadership, also dort eben auch stark bewusst sich zu werden, dass man sich kontinuierlich in dieser Arbeitswelt bewegen werden muss, mit einem hohen Mobilitätsanspruch und aber auch eben der Bereitschaft, kontinuierlich weiterzulernen.
Wie können sich Menschen aufstellen, um diesen, sind ja extreme Anforderungen, ständig flexibel zu sein, ständig mobil zu sein, ständig sich auf neue Teams einzulassen. Wie kann man sich als Mensch, der möglicherweise gar nicht so gestrickt ist, immer am Limit zu arbeiten, wie kann man sich auf diese veränderten Anforderungen vorbereiten?
Also vorbereiten, indem man sich damit auseinandersetzt, dass die Arbeitswelt kontinuierlich im Wandel sein wird. Aber eben auch brauchen wir mehr Beratungsangebote, brauchen wir mehr direkte Support und Unterstützung. Welche Möglichkeiten gibt es für Menschen, die sich vielleicht da nicht so leicht tun, selbst zu entscheiden, welche Wege es gibt? Und da sind einfach auch Berufsverbände gefragt, da sind sicher Kammerorganisationen gefragt, hier sozusagen auf die neue Arbeitswelt und die entsprechenden Möglichkeiten in der Veränderung der Berufsbilder und des kontinuierlichen Weiterlernens auch mit zu unterstützen.
Sagt Christoph Hieber, Direktor Learning bei der Strategie- und Managementberatung Deloitte. Übrigens, in der diesjährigen Weiterbildungsstudie des TÜV gab die Mehrheit der befragten Firmen an, dass sie wenig bis gar nicht in KI-Fortbildungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investiert, auch wenn sie das Thema KI natürlich grundsätzlich wichtig fänden. diesen Umbruchzeiten, in denen wir leben, braucht es, wir haben es eben von Christoph Hieber gehört, Unterstützung für Menschen und Unternehmen, die sich schwer tun mit dem Einzug immer neuer digitaler Tools und neuer automatisierter Arbeitsprozesse, die immer neue Anforderungen stellen. In Rheinland-Pfalz hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung deshalb eine Transformationsagentur eingerichtet, eine zentrale Anlaufstelle für Beschäftigte und Betriebe als Lotse im Wandel. Jutta Kaiser hat für uns ein Beispiel.
Die Firma Bomag in Boppard im Mittelrheintal stellt Maschinen her, die zum Beispiel im Straßenbau verwendet werden. Die Geschäfte laufen gut, aber das Unternehmen steht auch vor Herausforderungen, sagt Personalreferentin Vanessa Hebel.
Zum einen ist der Fachkräftemangel für uns ganz deutlich schon spürbar. Und zum anderen verändern sich unsere Arbeitsplätze durch die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung. Insgesamt führt beides dazu, dass wir unsere Arbeitsplätze nur noch schwieriger besetzen können.
Und das sogar in Berufen, wo Bomag es nicht erwartet hatte, bei den Fachlageristen. Das Unternehmen meldete sich bei der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz. Gemeinsam entstand die Idee, selbst Menschen zu qualifizieren, und zwar nicht nur junge Leute, die gerade mit der Schule fertig sind.
Wir haben also auch Personen angesprochen, die bisher arbeitssuchend waren oder in Hilfstätigkeiten gearbeitet haben. Das ist jetzt auch eine Entwicklung, für die wir uns jetzt auch aufgeschlossen zeigen mussten, aktiv werden mussten und neue Wege entwickeln mussten.
13 Menschen hat Bomag gefunden, die eine vollwertige Ausbildung nachholen wollen. Sie lernen im Wechsel vor Ort im Betrieb und haben dann mehrere Wochen am Stück Theorieunterricht bei der Transformationsagentur. Sie hat die Fortbildungsmaßnahmen organisiert, weil sie Experten dafür an der Hand hatte. Für solche Fälle gibt es die sogenannten Transformationsbegleiter, erklärt Alice Greschko von der Agentur.
Die Transformationsbegleiterinnen und Begleiter gehen in die Betriebe und gestalten mit Betrieben gemeinsam Programme, um Belegschaften mit auf den Weg der Transformation zu nehmen.
Zielgruppe sind aber nicht nur Firmen, sondern auch Einzelpersonen, die sich Zukunftsfragen stellen.
Menschen, die gerade an dem Punkt der beruflichen Neuorientierung stehen, melden sich genauso bei uns wie Leute, die in Betrieben sitzen und schon einen festen Fahrplan haben und jetzt Unterstützung für die Umsetzung benötigen. Also das ist immer ganz spannend, wie auch der Durst dafür da ist.
Das kann auch Vanessa Hebel von Bomag bestätigen, auch wenn es Vertrauen und Mut auf beiden Seiten braucht.
Mut durch unsere Führungskräfte und Kollegen, denen dieses Konzept auch neu war und bei dem auch nicht sicher war, ob das letztlich Erfolge zeigen würde. Mut aber auch vor allen Dingen für unsere Teilnehmer, die bisher Rückschläge in ihrer Bildungshistorie erfahren haben, die teilweise auch in einem höheren Alter sind und die zum anderen auch das Vertrauen dahingehend brauchen, dass sie ein Unternehmen an ihrer Seite haben, das die durch diese Höhen und Tiefen begleitet.
Höhen und Tiefen, das hält New Work parat, neue Arbeit. Das ist der Begriff, der recht unscharf verwendet wird, um die massiven und schnellen Veränderungen in der Arbeitswelt zu erfassen. Ständiges Upskilling, also Weiterbildung, ist gefragt. Ein einmal eingeschlagener Berufsweg bedeutet heute, bereit zu sein für nicht vorhersehbare und neu zu beschreitende Pfade. Mitarbeiter und Führungskräfte sind gleichermaßen erschöpft. In Deutschland haben bereits 7,3 Millionen Menschen innerlich gekündigt, so die aktuelle Gallup-Studie. Welche Risiken gehen von New Work aus? Die Frage geht an Yvonne Armes, Arbeitspsychologin und Lehrbeauftragte an der Fernuniversität Hagen.
Also vielleicht, das ist immer auch wichtig zu betonen, das Positive vorweg. Die Veränderungen haben zum Glück nicht nur negative Auswirkungen. Mitarbeitende berichten zum Beispiel auch davon, dass sie eine Zunahme des Autonomieerlebens haben, durch die Digitalisierung zum Beispiel. Und die Rahmenbedingungen, die wirken natürlich als Ganzes auf uns. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass viele der Arbeitsbedingungen nicht mehr gesundheitsförderlich ausgeprägt sind. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie sie ausgeprägt sind, also der erhöhte Zeitdruck, die ständige Erreichbarkeit, die Masse an Informationen, die tagtäglich auf uns einprasseln und die Mitarbeitenden, die berichten, verstärkt davon, dass die Aufgaben komplexer geworden sind und dass es dadurch auch zu einer Zunahme der Dichte der Arbeit kommt. Also man muss immer mehr in immer weniger Zeit schaffen. Das führt zu einer höheren Erschöpfung bis hin zu Burnout. Sie berichten von mehr psychosomatischen Beschwerden, also häufiger Kopfschmerzen, Schlafstörungen, bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Und das sind jetzt wirklich negative, ganz konkrete gesundheitliche Folgen von chronischem Stresserleben. Aber auch schon davor sieht man ganz klar die Auswirkungen. Die Mitarbeitenden sind weniger motiviert. Und auch die Bindung an das Unternehmen lässt nach und die Wahrscheinlichkeit, dass die Mitarbeitenden kündigen, wird größer. Das ist natürlich in Zeiten des Arbeitskräftemangels ein riesiger Faktor.
Es müssen also die Rahmenbedingungen passen, damit Mitarbeitende kein Resilienz- oder Stressbewältigungstraining mehr brauchen. Was können denn Unternehmen präventiv tun? Wie sieht moderne Arbeitsgestaltung aus?
Also wir haben immer das Gefühl, dass es noch immer den Mitarbeitern suggeriert wird, dass er sich an dieser veränderten Welt anpassen muss, ja, dass es sein Problem ist, wenn er nicht mehr hinterherkommt. Dass es, ne? Aber das stimmt einfach nicht. Also grundsätzlich ist das wirklich so, dass jeder Mitarbeiter das Wissen haben sollte, dass es nicht okay ist, wenn meine Arbeit mir gerade nicht gut tut. Und Unternehmen sind, das ist vielleicht etwas, was auch gar nicht so viele wissen, erstmal per Gesetz dazu verpflichtet, die Arbeitsbedingungen regelmäßig zu evaluieren, dass Arbeit menschengerecht sein muss und dass Arbeit frei sein muss von Gesundheitsgefährdung, auch durch psychische Belastung. Das weiß niemand. Das ist seit 11 Jahren, steht das interpretationsfrei im Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 5, Paragraph 6. Das weiß niemand. Und das führt natürlich auch dazu, dass Mitarbeitende natürlich gar nicht ihre, ich will jetzt sagen, ihre Rechte auch kennen, ja. Und dass Unternehmen auch dieses Wissen häufig gar nicht haben.
Welche Belastungsfaktoren sind denn gefährlich? Sie als Arbeitspsychologin machen ja Gefährdungsbeurteilungen.
Das bedeutet, dass wir eben immer wieder überprüfen müssen mit unseren Prozessoptimierungs- und Effizienzgedanken, dass wir den Menschen nicht verlieren. Und diese Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastung, so nennt sich das, das bietet eigentlich für die Unternehmen eine riesige Chance einer ganzheitlichen Standortbestimmung im Grunde der Arbeitsbedingungen. Weil man erfährt ja nicht nur, wo wir vielleicht Optimierungspotenziale haben. Unternehmen erfahren auch, welche Arbeitsbedingungen aktuell denn gesundheitsförderlich gestaltet sind. Die Gründe, warum die Mitarbeiter morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, das müssen die Unternehmen auch wissen. Und damit man das auch zukünftig sichert und nicht beim nächsten Veränderungsprozess kaputt verändert.
Jetzt ist es ja so, dass nicht nur der Unternehmer, mein Arbeitgeber, zuständig dafür ist, dass es mir als Arbeitnehmendem gut geht. Ich muss mich ja auch selber kümmern. Wie kann ich mich so aufstellen, dass ich in einer sogenannten VUCA-Welt, also einem Arbeitsumfeld, in dem alles volatil ist, unsicher, komplex und ambivalent, also mehrdeutig, wie kann ich da gesund bleiben?
Ja, also natürlich bin ich erstmal selbst natürlich auch so ein bisschen für mich verantwortlich. Also was genau sind eigentlich die Ursachen für meinen Zustand? Und wenn ich das weiß, dann ist der nächste große, wichtige Schritt, und das ist auch die Verantwortung, die jeder selbst trägt, die klare Kommunikation. Wir erwarten immer, dass die Führungskräfte das schon sehen, dass sie das wissen. Aber wir sehen eben auch, dass insbesondere auch den Führungskräften dieses Wissen darüber fehlt, wie eigentlich die Arbeit gesundheitsförderlich gestaltet werden kann.
Also Kommunikation, miteinander reden hilft. Wie wichtig ist darüber hinaus das sogenannte Jobcrafting, das Arbeitnehmenden empfohlen wird, um den Spaß an ihrem Job nicht zu verlieren?
Also Jobcrafting ist ja eine Kompetenz, die beschreibt, dass ich in den Grenzen, die ich habe, meine Arbeit selbst gestalte. Ja, dazu ist es natürlich erstmal wichtig, dass ich diesen Handlungsspielraum, diese Freiheitsgrade überhaupt habe vom Unternehmen. Der zweite Schritt ist nämlich dann, die Mitarbeitenden fürs Jobcrafting auch zu qualifizieren und zu befähigen. Und dann, und das erleben wir häufig auch, wenn Mitarbeitende Einflussmöglichkeit haben in der Art und Weise, wie sie ihre Tätigkeit ausführen, dass sie damit auch eine höhere Bedeutsamkeit erleben.
Und das ist gut für die Motivation. Informationen waren das von der Arbeitspsychologin Yvonne Ames.
Gonna happen. Oh no, never gonna, never gonna. We're never gonna happen. No, no.
unfassbar schnell, geradezu exponentiell ist die Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit von generativer KI. In den USA hat ChatGPT bereits im vergangenen Jahr das medizinische Staatsexamen bestanden. Aber nicht nur das, auch die Rechtsanwaltsprüfungen und die Weiterbildung der Top-Unis. Was noch? Bild- und Videoprogramme wie Midjourney, DALL-E oder Sora sind auf dem Weg zu kreativen Höchstleistungen. Kein Stein bleibt auf dem anderen im Berufsleben. Jobs werden aufgebrochen, in einzelne Tätigkeiten zerlegt. Was davon bleibt in der Hand von Menschen? Friederike Weich-Nassiri hat genau da nachgeschaut, wo diejenigen sitzen, die Unternehmen beraten. Haben Unternehmensberatungen noch eine Zukunft?
Janina Kummerfeld ist Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt auf dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Für sie wird KI immer mehr zum persönlichen Alltagshelfer im Beruf.
Ich persönlich bin der Meinung, dass in ein paar Jahren wir uns so daran gewöhnt haben werden, wie uns diese Technologie im Alltag hilft, dass wir sie nicht mehr missen wollen.
KI gibt heute schon Empfehlungen und trifft manchmal sogar Entscheidungen für uns. Ist es unrealistisch anzunehmen, dass KI in der Zukunft auch eine persönliche Unternehmensberatung übernehmen wird?
Inzwischen sollte man echt vorsichtig sein mit dem Motto, KI kann da und da niemals eingesetzt werden, weil wir regelmäßig nach kurzer Zeit das Gegenteil erfahren. Es wird dann halt doch eingesetzt. Ob die Ergebnisse dann gut sind oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage.
Das ist Professor Carsten Weber, Experte für Technikfolgenabschätzung an der OTH Regensburg. Er sagt, ob KI effektiv in der Unternehmensberatung eingesetzt werden kann, hängt vor allem davon ab, mit welchen Daten sie trainiert wird.
Da ChatGPT nach wie vor ab und zu auch wirklich halluziniert und Dinge erfindet, würde ich persönlich mein Wohl und Wehe eines Unternehmens nicht an die Antworten eines solchen Systems hängen, wenn es um die Zukunft meines Unternehmens und vielleicht auch vieler Arbeitsplätze ginge.
Das bedeutet, es braucht KI-Anwendungen, die mit ausgewählten, branchenspezifischen Informationen gefüttert wurden. Carsten Weber sagt, diese Tools werden in den großen Beratungsfirmen mit Sicherheit bereits entwickelt. Aber all das spielt sich derzeit vor allem hinter den Kulissen ab.
Ich glaube, die Tatsache, dass es da noch nicht so wahnsinnig viel in der Literatur gibt, ich habe extra noch mal vor unserem Gespräch ein bisschen nachgeschaut, deutet darauf hin, dass Unternehmensberatungen nicht so wahnsinnig gerne darüber sprechen. Dieses Kerngeschäft hängt vom Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden in die Unternehmensberatung ab. Und wenn die jetzt einfach sagen, wir nehmen dieselben Sätze, aber wir machen das alles mit KI inzwischen, dann würde das, glaube ich, an diesem Vertrauen der Kundinnen und Kunden massiv kratzen.
Das Vertrauen ist ein zentraler Punkt. Beratung, das beruht auf persönlichem Kontakt, individuellen Lösungen und direkter Interaktion. Unternehmensberaterin Janina Kummerfeld sieht hier vor allem Potenzial, weil die KI die Beraterinnen und Berater entlasten soll.
Ja, ich sitze vor meiner leeren PowerPoint und muss darüber nachdenken, wie ich jetzt eine Story zusammenschreibe, wie ich das strukturiere. All diese Themen, da kann ich mir über die KI unfassbar gut Hilfe geben, dass ich in diesem initialen Prozess schneller werde, sodass ich dann für das, wofür ich persönlich in der Beratung bin und wofür ich brenne, viel mehr Zeit habe, weil ich mit meinem Kunden viel mehr in die Tiefe gehen kann.
Sowohl Janina Kummerfeld als auch Carsten Weber sagen, individuell angepasste Unternehmensberatung auf Knopfdruck und vielleicht sogar Roboter, die den Unternehmen dann direkt Verbesserungsvorschläge machen, von diesen Szenarien sind wir noch weit entfernt. Aber all die anderen Bereiche, Organisation, Personal, Recherche.
Ja, und zwar in dem Bereich, wo es nicht unmittelbar um den Kundenkontakt geht. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, ob das schon gemacht worden ist. IBM wirbt ständig damit, dass sie planen, ein Drittel ihres Verwaltungspersonals einzusparen und durch KI-Systeme zu ersetzen.
Janina Kummerfeld sagt, sie glaubt, KI bedeutet für die meisten Beraterinnen und Berater nur, dass sich das Berufsprofil verändert. Allerdings ziemlich grundlegend.
Also wovon wir tatsächlich ausgehen, sind, dass ungefähr 46% aller Arbeitsstunden von KI betroffen sein werden. Aber betroffen heißt ja nicht immer ausfallen, wegfallen, sondern verändern. Ja, du wirst einen Teil haben, der komplett anders wird, der automatisiert wird. Dafür gibt es andere Themen, die entstehen, die ich verstehen muss. Ein Großteil der Aufgaben wird sich verändern. Ich glaube, das kann man schon sagen, ja.
Unternehmensberatungen stehen vor einer Herausforderung. Einerseits wollen sie wie alle anderen KI einsetzen, um effizienter zu werden. Dafür brauchen sie die Trainingsdaten ihrer Kundinnen und Kunden, aber auch die Erfahrung ihrer Mitarbeitenden. Um beides zu bekommen, braucht es vertragliche Regelungen, Vertrauen und viel Überzeugungsarbeit.
Technologischer Fortschritt kostet Berufssparten Stück für Stück, eine nach der anderen. Diese Angst haben nicht nur Arbeitnehmer, auch manche wissenschaftlichen Studien kommen zu dem Schluss. So etwa eine Studie der Universität Oxford. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung prognostizierte sie 2013, binnen 20 Jahren drohe die Hälfte aller Jobs zu verschwinden, darunter Schiedsrichter und Kreditvermittler. Bislang ist davon nicht so viel zu sehen. Als 2022 die neue KI-Generation mit ChatGPT an den Start ging, sah Goldman Sachs davon gleich 300 Millionen Arbeitsplätze betroffen. Timo Daum, Physiker und Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin, glaubt nicht an diese technologiepessimistischen Prognosen, wirft aber auch einen kritischen Blick auf das, was sich schon jetzt abzeichnet.
Immer wieder verschiebt sich die Grenze des Machbaren, eine Grundeigenschaft jeder technologischen Entwicklung im Kapitalismus. 60% der Jobs, die es heute gibt, gab es 1940 noch nicht. Technologieeinsatz führt eher zu einer schrittweisen Veränderung von Arbeitsabläufen. Unternehmen und Organisationen strukturieren daraufhin um. Wenn es tatsächlich zu massiven Arbeitsplatzverlusten kommt, dann liegt es weniger an neuen Technologien, sondern an Unternehmenspleiten, Managemententscheidungen oder schlicht daran, dass mal wieder McKinsey und Co. da waren. Deren Empfehlungen lauten ja regelmäßig, Leute zu entlassen. Doch auf wundersame Weise nimmt die Arbeitszeit nicht ab. Es gibt keinen Erhaltungssatz für Arbeit, so wie für Energie in der Physik. Es scheint immer mehr davon zu geben, insbesondere in ihrer schlecht bezahlten Variante. Und doch gibt es fundamentale Änderungen in den letzten Jahren. Die Arbeiter- und Angestelltenarmee des 20. Jahrhunderts ist dabei Schritt für Schritt ergänzt worden durch eine ganze Palette an neuen Arbeitsverhältnissen.
Erstens, die digitale Arbeiteraristokratie.
Bei den Tech-Konzernen wie Apple oder Google arbeitet zum einen eine Elite hochbezahlter, gleichzeitig von Burnout bedrohter Spezialisten. Als Hackerklasse bezeichnet sie die australische Medienwissenschaftlerin Mackenzie Walk. Sie meint damit all jene, die aus alten Informationen neue Informationen produzieren und nicht nur Leute, die ihren Lebensunterhalt mit Programmieren verdienen.
Zweitens, das Lumpenproletariat des digitalen Kapitalismus.
Zum Beispiel die vielen Millionen in Centbeträgen vergüteten Clickworker, die mit ihrer Fleißarbeit viele digitale Anwendungen überhaupt möglich machen, deren Tätigkeit aber weitgehend unsichtbar bleibt. Die im Dunkeln sieht man nicht.
Drittens, die Datenlieferanten.
Das sind wir alle, die wir in irgendeiner Form an das Internet angeschlossen und dort wie auch immer aktiv sind. Wir arbeiten in erster Linie, und das ist das wirklich Neue, für das digitale Kapital. Ob als Konsumenten oder Produzentinnen, produzieren wir Aktivitätsdaten, sind Lieferanten von Aktivitätsüberschuss, den das digitale Kapital sich aneignet. Das nennen wir Überwachungskapitalismus. Merke: Alle digitalen Rädchen stünden still, wenn die weltweite Community der Nutzerinnen und Nutzer in Passivität verfallen würde. Wichtig bei all den Veränderungen ist, und auch da helfen uns Karl Marx und der britische Mathematiker Alan Turing, wenn mein Job demnächst von einer Maschine gemacht wird oder auf einer Maschine läuft, dann folgt daraus, mein Job war schon immer regelhaft und damit formalisierbar, in einem Algorithmus übersetzbar und damit automatisierbar. Bis vor kurzem galt das Zusammenfassen wissenschaftlicher Texte als exklusives Merkmal menschlicher Intelligenz. Das ist jetzt vorbei. Denn neue Technologien, so auch ChatGPT, sind letztlich nichts anderes als eine Rekombination von Bestehendem, eine monströse Skalierung von bereits Bekanntem. Die Menschheit als Ganzes liefert die Trainingsdaten für diese vorerst letzten Maschinen des digitalen Kapitals. Das Wissen der Welt wird so zur Produktivkraft. Ihre Leistungen beruhen letztlich auf unseren Leistungen. Immerhin darauf können wir stolz sein.
Resilienz,
Achtsamkeit,
Werkstolz.
Bergen die grundlegenden Umbrüche der Berufswelt auch Potenzial für die Beschäftigten? Helfen sie, sich mit der Bedeutung von Arbeit für unser Leben auseinanderzusetzen? Berechtigte Forderungen für unsere Arbeitsleistungen zu stellen und die Arbeitswelt aktiv mitzugestalten? Die Frage stelle ich Professor Bettina Kohlrausch. Sie ist Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Oder, Frau Kohlrausch, droht uns Menschen das Schicksal des Handlangers und kein Teamplay von Mensch und Maschine?
Wie Technik am Ende unseren Arbeitsalltag gestaltet, hängt eben davon ab, wie wir sie einsetzen, wie wir uns entscheiden, sie einzusetzen. Insofern, ja, ich glaube schon, dass man fragen kann, muss man aufpassen. Aber das ist sozusagen kein Automatismus oder eine Naturgewalt, sondern es ist etwas, das wir sozial gestalten auf die eine oder andere Weise. Und natürlich besteht in dieser neuen KI, sind einfach auch Gefahren, ja, was zum Beispiel algorithmische Steuerung von Arbeit angeht und so weiter, die sicherlich auch kontrolliert werden muss.
Brauchen wir Regulierung von KI und generativer KI im Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel?
Ja, also ich denke schon, dass wir darüber nachdenken müssen, dass Beschäftigte auch ein Recht haben, zu wissen, wie diese algorithmischen Steuerungen überhaupt aussehen. Und natürlich müssen auch Daten geschützt werden, weil wir natürlich auch ganz neue Formen der Arbeitskontrolle haben. Das muss sicherlich auf die eine oder andere Weise reguliert werden.
Wie wichtig sind dabei die Gewerkschaften? Tun sie genug?
Ja, die Gewerkschaften haben natürlich immer schon darauf geachtet, dass die Rechte von Beschäftigten gesichert werden. Und sie haben natürlich in den Betriebsräten Möglichkeiten, mitzugestalten, wie bestimmte KI zum Beispiel eingesetzt wird in den Unternehmen. Das heißt, sie haben Möglichkeiten, darauf zu achten, ob zum Beispiel Datenschutz gewährleistet ist, wie stark mit dem Einsatz von bestimmten Instrumenten auch Arbeitskontrolle einhergeht. Also es ist ja möglich, auch über bestimmte Software wirklich genau zu gucken, wer war auf welcher Seite, wie lang. Also wirklich auch den konkreten Arbeitsabläufe der Beschäftigten sehr, sehr stark zu kontrollieren. Und das muss eben gestaltet werden. Und das geschieht zum Beispiel in Betriebsräten, die gemeinsam mit dem Arbeitgeber darüber entscheiden, wie solche Software zum Beispiel eingesetzt wird. Oder bei der Regulierung von Arbeitszeiten, bei der Erfassung von Arbeitszeiten, all diese Dinge.
Kann KI die Handlungsmöglichkeiten der Beschäftigten erweitern und mehr Demokratie am Arbeitsplatz ermöglichen?
Ein Aspekt ist, dass natürlich mit der Anwendung von digitalen Tools oder auch KI eine Aufwertung der Tätigkeiten einhergehen kann, was auch zum neuen Selbstbewusstsein führen kann und auch den Werkstolz oder Produktionsstolz tendenziell erhöht, weil es natürlich dann Arbeitsergebnisse sind, mit denen sich Beschäftigte auch gut identifizieren können, wenn sie sozusagen verstehen, welche Logiken dahinter sind. Demokratisierung am Arbeitsplatz im Sinne wirklich von Mitbestimmung braucht natürlich auch Voraussetzungen und die Möglichkeit, den Einsatz dieser digitalen Tools mitgestalten zu können und darüber mitbestimmen zu können. Und natürlich beobachten wir auch schon länger, dass da, wo digitale Techniken zum Einsatz kommen, häufig auch eher agiles Arbeiten eingesetzt wird, dass es zu flacheren Hierarchien kommt. Aber auch da wäre ich vorsichtig, dass es nicht zwingend geht es einher mit einer Demokratisierung. Es ist immer eine Frage, inwieweit sich das dann auch wirklich mit realen Mitsprachmöglichkeiten und Mitbestimmungsmöglichkeiten verbindet.
In Deutschland steigt die Zahl der Teilzeitbeschäftigten weiter. Fast jeder Dritte arbeitet nicht mehr Vollzeit. Wie schaffen wir es in Umbruchzeiten, keinen abzuhängen von digitaler Bildung, von digitaler Teilhabe und von sinnstiftender, ja stolzmachender Arbeit?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns das auch tatsächlich mal empirisch angeguckt und da haben wir interessanterweise festgestellt, dass nicht nur diejenigen, die eher gering qualifiziert sind und mit digitaler Arbeit zu tun haben, dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, sondern dass sich auch Leute abgehängt fühlen, die in ihren Jobs noch überhaupt keinen Kontakt haben mit digitalen Tools. Das heißt, es ist schon eine Frage von Fairness und Zugängen. Ein ganz zentraler Aspekt ist dabei zum Beispiel Weiterbildung. Und wir haben uns das mal für Frauen angeguckt. Sie haben gerade die Teilzeitquote erwähnt. Es arbeiten meistens Frauen in Teilzeit. Wir haben festgestellt, dass Frauen viel, viel seltener Zugang haben zu Weiterbildung für digitale Tools, was nicht daran liegt, dass sie Frauen sind, sondern die Diskriminierung kommt sozusagen über Teilzeit, weil Teilzeitkräfte einfach weniger Recht oder Zugang zu Qualifizierung häufig haben. Und da muss man natürlich auch nochmal darüber nachdenken, wie man zum Beispiel diesen Bereich anders gestaltet.
Es gibt viel zu tun. Bettina Kohlrausch war das, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung des Gewerkschaftsbundes. Die Zukunft der Arbeit haben wir alle in der Hand, jeder für sich und alle zusammen. In einer hochtechnologisierten Welt, die noch einige Zumutungen, aber auch Chancen bringen wird, geht es darum, sich der Veränderungen, aber auch ihrer Konsequenzen bewusst zu werden und die Arbeitswelt mit Interesse und Engagement mitzugestalten. In diesem Sinne noch einen schönen Tag der Arbeit. Ich bin Thekla Jahn. Danke fürs Zuhören.
Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf Veränderungen reagiert. Charles Darwin.